live in Mixtapes. Hallo Burschen.
Hallo.
Hallo.
Heute ist wieder True Crime Erzählungen, allerdings nicht mehr im Wald. Wir sind hier. Kennst du den Film Hundstage?
Klar.
Ja. Großartig.
Es ist ein sehr heißer Sommertag. Wir sind im erweiterten Speckgürtel Wiens. Wir sind hier in einer Siedlung am Stadtrand. Und wenn sie jetzt was herzt, dann sind das Leute, die ihr Auto waschen, weil es ist Sonntag, oder vielleicht ein bisschen garteln oder ein bisschen arbeiten.
Sonntag, man hat sonst gar Zeit nicht.
Genau. Ja, es ist eine vermeintliche Idylle. Momentan passt noch alles.
Es ist kann,
jeden Moment kann alles passieren.
Sehr trügerisch.
Ja. Na, vor allem die Frage ist, was passiert in den ganzen Kellern hier unter diesen Häusern?
Du musst den Seidel fragen.
Ja. Der Österreicher und sein Keller, das ist ein eigenes Thema. Ja. Der sogenannte Hobbykeller.
Das wollen wir nicht wissen.
Das heißt, es passt eigentlich eh. Wir sind jetzt nicht mit Wolfsgeräusch
im Wald. Nicht. Wenn man zu lang drüber spricht, passt es dann plötzlich nicht mehr.
Also,
sage ich da, Achtung, gefährlich.
Verschreiß nicht.
Ja.
Nein, das meine ich. Also ich würde nur sagen, wenn wir jetzt über Verbrechen sprechen, sind wir trotzdem im richtigen Ambiente.
Im Milieu.
Ja. Wir erzählen uns nach wie vor Geschichten aus der Pop- und Musik- oder vielleicht sogar aus der Metal-Welt oder aus der Elektro-Welt. Und ich bin dran. Es geht heute um Pantera. Kennt ihr das?
Das ist prellig.
Ja. Ich habe bei mir geschaut, seltsamerweise, es passt gar nicht zu mir, ich habe eine Pantera-Platte.
Was für eine?
Far Beyond Driven.
Das war mir klar.
Ich habe aber, interessanterweise, habe ich nämlich die Schallplatte. Und wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen der CD und der Schallplatte?
Ja,
andere Setlist oder andere Songreihenfolge,
andere Track, das hast du oft, ne? Nein, ich bitte mich, waren da nicht irgendwie weniger rum? Oder?
Nein, es ist, wenn man die CD hat, Far Beyond Driven, das heißt ja weitergetrieben, als ich immer gesagt habe, wir werden von Album zu Album härter. Und bei dem Far Beyond Driven kommt ein Schraubenzieher oder ein Schrauben kommt aus dem Kopf raus von einem Menschen.
Quasi ein Bohrer.
Ein Bohrer, genau. Und auf der Schallplatte sieht man aber im Popsch von dem Menschen und da sieht man, was der Bohrer reingeht.
Hm. Will man das sehen?
Was?
Will man das sehen?
Weiß ich nicht, ich habe nur die Schallplatte. Das ist das Cover. Ja. Also das ist ein Goodie für die Fans, war das. Ja. Und ich habe die Schallplatte. Ich habe jetzt mal geschaut, auf Discogs ist es nicht viel wert.
Ja.
Ich habe gedacht, das war vielleicht limitiert und ist sehr wertvoll, ist aber nicht so. Gut, also meine Geschichte geht im weiteren Sinn um Pantera. Im engeren Sinn geht es um den Gitarristen von Pantera, nämlich um den Herrn Darrell. Der heißt eigentlich Lance, er heißt eigentlich Darrell Lance Abbott. Abbott ist der Nachname, Familienname. Hat sich aber selten... Na, Darrell hat er sich schon genannt, aber er hat sich immer einen zweiten Namen oder das Abbott hat er weggelassen. Früher hieß er Diamond Darrell.
Genau.
Und dann später hat er sich genannt Dimebag Darrell. Wisst du, was ein Dimebag ist?
Ja. Gut, Bissl oder was?
Nein, eher so was Schicks, irgendwie so ein Schleimbeutel oder so.
Nein, auch nicht.
Auch nicht?
Dimebag ist sozusagen die kleinste Marihuana-Einheit, die du kaufen kannst. Das ist sozusagen in so einem kleinen Barkel und das kostet nicht viel mehr als ein Dime. Also, was weiß ich, $5 oder sowas. Wo schon damit gezeigt wurde, dass es eigentlich ein bescheidener Mann war. Mhm.
Oder so.
Ich lasse euch jetzt die ganzen Informationen über seine Großväter oder seine Urgroßväter oder seine Eltern weg. Das war einfach ein junger Mann, als er geboren wurde oder als er jung war. Und er wurde 1966 geboren in Texas. Und er hatte, also er war der Dimebag, ne? Und er hatte einen Bruder, das war der Vincent Abbott, auch genannt Vinnie. Oder auch genannt Vinnie Paul. Und das waren zwei Brüder und die waren bereits sehr früh mit Musik konfrontiert. Ich glaube, irgendwie in der Familie waren mehrere Musiker. Und die haben dann zwei Instrumente gelernt, nämlich der Dimebag Darrell hat Gitarre gelernt und sein Bruder, der Vinnie, der hat Schlagzeug gelernt. Und die waren dann zwei Musiker und hatten immer wieder Bands und die waren beide sehr gut auf ihren Instrumenten. Wisst ihr, was ihre Lieblingsbands waren? Ganz klassisch.
Led Zeppelin.
War das 66 sind sie geboren worden. Das heißt
Kiss,
genau. Ja.
Und
Van Halen.
Ja, noch nicht.
Van Halen. Bei Kiss, ich habe es mir jetzt wieder angehört, ich verstehe es nicht. So viele Leute sagen, Kiss ist urleibend, Kiss ist urwichtig, Kiss ist ein Wahnsinn. Ich finde das nicht so aufregend.
Ich bin hin und her gerissen bei Kiss, ich sag's wie es ist. Ja. Ich kann mich erinnern, Als ich ein Teenager war, hat ein Freund von mir, der war 2 Jahre älter, ja, hat sich die Unmask gekauft, das Album. Ja, und da war so, oh, wilde Kisse. Ja. Mhm. Dann hast du die Platten angeguckt, denkst du, was ist da mit dran?
Nein, aber die war später, viel später, als ja. Alles, was kultig ist. Nein,
bei der sowieso, Kiss, ne? Aber ja. Ich meine, das war so meine erste Berührung. Nicht? Wie gesagt, ich bin 71er Jahre gegangen, sprich, das, die Unmask muss so rausgekommen sein, frühe 80er, ich weiß jetzt gar nicht. Ja.
Aber ich finde es hart, finde ich es nicht. Nein,
gar nicht.
Ich finde.
Das ist ja, finde ich, glam-rockig als irgendwie hardrockig oder so, oder? Ja. Und eher, ich denke da immer an so eine Faschingsparty halt, ne? Also.
Naja, nein, das nicht unbedingt. Also Glamrock sicherlich, würde ich schon in diese Kategorie mit einnehmen wollen. Aber Kiss waren, ich meine, eigentlich waren Kiss ein Phänomen. Kiss waren wirklich ein Phänomen, weil es auch eine der ersten Bands waren, die viel Merchandising und so weiter erkannt haben, wie wichtig das ist. Ich bin jetzt ehrlich, ich bin Kiss gegenüber insofern auch etwas voreingenommen. Ich mag die zwei Hauptküsser mag ich eigentlich nicht. Ja, so, ich weiß nicht, die sind mir so ein bisschen unsympathisch.
Gene Simmons und wer ist einer? S. Freely, oder?
Ja, genau.
War der bis zum Schluss?
Ja, ja.
Okay. Wir halten fest, viele Amis finden die leibend
und ja, wichtig. Ja, definitiv. Jetzt schweife ich noch weiter ab. Ja, die von mir sehr geschätzten Melvins sind riesen Kiss-Fans. Ja. Mhm.
Ja, eben, das ist, man hört aus den verschiedensten Ecken, die sagen alle, ja, Kiss war so wichtig. Mhm. Und das war bei dem eben auch, beim Dimebag Darrell und von seinem Bruder auch. Und Van Halen haben sie besonders geliebt.
Gut. Van Halen 84, da bist du schwer drum hinweggekommen.
Ja, wahrscheinlich. Und natürlich hat diesen beiden Brüdern wahrscheinlich das auch gefallen, weil Van Halen waren ja auch die zwei Hauptleute, waren ja auch Brüder. Nämlich der Eddie Van Halen war der Gitarrist und der Alex, glaube ich, heißt der Alex Van Halen war der Schlagzeuger. Beide sehr gut auf ihren Instrumenten. Der Eddie Van Halen natürlich a Legend. Ne? Und das hat die auch sehr beeindruckt. Das war dann sogar so später, als die Konzerte gemacht haben, die Abbott-Brüder, also der Dimebag und der Vinny, die haben sie vor dem Konzert, haben sie umarmt und dann haben sie geschrien, Van fucking Halen. Und dann haben sie nochmal umarmt und sind sie auf die Bühne gegangen. Also ja. Das war
Schlachtruf.
Das war der Schlachtruf, weil sie es so geliebt haben und weil sie diese Parallele erkannt haben. Brüder und Metal. Dann spielen wir gleich mal als Einstieg ein Van Halen-Lied. Ain't Talking About Love. Aufgewachsen und es war daher relativ klar, dass die auch eine Band gründen werden und es war klar, dass die aus der Richtung Metal kommen. Sie haben dann relativ bald begonnen als Pantera, das ist übrigens, das steht für Panther. Aber das steht wahrscheinlich für Panther in irgendeiner lateinamerikanischen Sprache.
Ich gehe davon aus, dass das irgendwie spanische, portugiesische Routen, Wurzeln hat, ja, also Pantera.
Pantera, genau, Pantarei.
Alles fließt.
Ja.
Ist griechisch.
Und die haben dann begonnen, die Band Pantera zu gründen. Und das ist ja eines dieser Phänomene, das gibt es nicht so oft, aber ein paar Mal gibt es in der Musikbranche, dass eine Band sich irgendwann nach ihrem Bestehen komplett neu erfindet. Und das war dann natürlich, weil Pantera haben 3, 4 oder 5 Platten gemacht, wo das wirklich noch so Glam-Metal war, also was mit dem, was man dann später gehört hat, gar nichts zu tun gehabt hat. Ich glaube, die findet man zum Beispiel auf Streaming-Diensten diese alten Platten nicht. Also offenbar besteht da überhaupt kein Interesse, dass man das jetzt noch publik macht. Auf YouTube findet man es noch. Es ist halt so ein bisschen Spandex-Hosen und so ein bisschen, Glam und dann wird halt irgendwas gespielt, aber alles nur so auf halb lustig, so offensichtlich von Helen beeinflusst, weil das halt so die Götter waren und dann wird halt so irgendwie gefiedelt und soliert und so weiter, aber nichts Besonderes. Und dann, das ist dementsprechend auch nicht wirklich erfolgreich geworden, und dann haben sie sich neu erfunden, das muss gewesen sein, Anfang der 90er Jahre, mit einem Album namens Cowboys from Hell. Und der Hauptgrund war, glaube ich, also einerseits hat sich dann das Gitarrenspiel verändert und ist viel härter geworden. Und dann haben sie so einen Shouter-Frontman gefunden, nämlich den Phil Anselmo oder Phil Anselmo wahrscheinlich.
Ich sage dazu nichts, ich würde sagen Phil der Wappler.
Ja, eher eine problematische Figur, dazu kommen wir nachher noch in einem Epilog. Jedenfalls für die Musik war das natürlich sehr wichtig, weil das hat diesen Neuanfang ermöglicht. Und dann waren es schon ein paar Jahre, da sind eben dann diese ersten drei Alben rausgekommen, Cowboys from Hell, dann Vulgar Display of Power und Far Beyond Driven. Die haben dann, glaube ich, schon, kann man sagen, Maßstäbe in Sachen Härte gesetzt und vor allem hat das Ganze auch einen gewissen Groove gehabt. Und es hat dann auch weniger Groove, ja. Metal, haben die auch dazu gesagt. Und na, hören wir uns mal was an.
Aber was war für dich die Härte?
Ich glaube, es war einfach herausragend war die Stimme und die Gitarre. Also das waren echt wirklich gute Riffs und die hat wirklich hart eingespielt worden. Ja, und vielleicht so ein bisschen grooviger als das, was davor war. Ja. Also es war das Tempo war niedriger, relativ unmelodiös, aber irgendwie in der ganzen Sache doch auch ein paar Melodien drinnen. Ja.
Aus meiner Erinnerung, und das ist jetzt wirklich nur was, das Cowboys from Hell war gar nicht momentan so. Das Cowboys from Hell ist erst wirklich gut gekauft worden nach Vulgar Display of Power. Das heißt, da sind dann die Fans gekommen und haben gesagt, ach, da gibt es ein Album davor. Ja. Und dann sind sie draufgekommen, da gibt es ein paar Alben davor und da waren sie alle schockiert und sagen, was ist denn das? Und das schmälert jetzt nichts, das ist jetzt ganz wichtig, nicht nur, das meine ich damit, die sind irgendwo auch nicht aus dem Nix gekommen.
Nein, das sind auch diese drei Alben relativ schnell erschienen, also das erste war 1990, dann 92 und dann 94 und also es ist aus Texas gekommen und es war irgendwie das Umfeld sicher sehr, sehr konservativ und rural.
Wie hat der Hit geheißen? Walk, oder?
Walk.
Ja. Respect. Walk und das war dann auch so eine Stop-and-Go-Geschichte. Also,
ja, ich habe mir das jetzt wieder angehört. Also, mir gefällt das schon noch. Ja, ist gut. Also es klingt nicht...
Es ist nicht schlecht gealtert, sagen wir es einmal so.
Ja, oder? Genau. Es ist nicht schlecht gealtert. Und das ist ja schon mal was. Ne?
Das ist mehr als bei manchen anderen.
Ja. Und das war daher erfolgreich. Ja, dann natürlich das übliche Jada, Jada, Jada. Also sie haben natürlich dann viel Groupies gehabt, die haben natürlich viel Alkohol getrunken. Das war sozusagen die Droge seiner Wahl vom Dimebag. Ansonsten soll er ein netter Mann gewesen sein, also harmlos, ne? So wie die meisten Wüden nach außen natürlich in Wirklichkeit harmlos sind. Ne? Natürlich Reibereien in der Band, einerseits die zwei Brüder, der Bassist war glaube ich egal und ist ein viel Einzelmo, war halt ein guter Schauter, aber natürlich immer ein bisschen irre, auch Drogen genommen und immer wieder ein bisschen grenzwertige Statements, war halt so ein bisschen ein White Power Typ, aber es war natürlich alles sehr erfolgreich. So, jetzt wird es aber interessant. Ich nehme die Band-Historie vorweg. Eben wegen diesen ganzen Eskapaden von Phil Anselmo haben die sich dann getrennt. Es gab dann noch ein viertes Album, The Great Southern Trendkill. Das war dann wahrscheinlich so um 96 und dann haben sie sich aufgelöst und dann haben die zwei Brüder noch eine neue Band begründet und die hat geheißen Damage Plan. War im Prinzip musikalisch dann wieder ähnlich, nicht ganz so gut. Also irgendwie war die Geschichte halt schon ein bisschen auserzählt, das ist, kann man musikalisch sagen, und andererseits war halt dann ein Sänger, der das halt auch nicht so gut performt hat. Ja. Aber da war jedenfalls diese Band Damage Plan und die ist dann halt nach dem Pantera weg waren. Also die waren ja, das muss man ja auch sagen, diese Fabio und Driven, ich glaube, die war wirklich nach dem Erscheinen auf Nummer 1 der US-Charts, das Album. Das weiß ich nicht, ob das jemals davor damals schon so gewesen ist, dass ein Metal-Album so schnell Nummer 1 wird. Also das war wirklich eine heiße Sache damals und das war ein Faktor. Ich meine, da haben die Leute dann halt Grunge gehört und ein bisschen Indie, aber dann war auch dieses Metal-Segment, was damals schon sehr groß war, gibt es eigentlich heute nicht mehr, oder? Derzeit.
Wenn ich ehrlich bin, kann ich jetzt momentan gar nicht sagen, ja, aber die Wahrheit ist, die Musik ist immer extremer geworden. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel waren, wobei das späte 80er schon waren, aber es ist egal, ja. Nehmen wir Napalm Death, ja, die halt den kürzesten Song aller Zeiten aufgenommen haben. Und dann haben wir gehabt da den Black Metal und es ist einfach alles hart geworden, ja.
Da ist die Frage, was man als hart definiert, weil natürlich sind die Gitarren extrem verzerrt und wild und schnell gespielt, aber die Härte kann aus irgendwelchen Harmonien kommen oder vom Text oder von der Performance. Wenn du jetzt also eine Iron Maiden Nummer nimmst und du nimmst die Härte aus der Gitarre jetzt raus zum Beispiel, dann bleibt a little über. Also das Lied an sich ist nicht die Härte, ne?
Es ist rundum dumm, ja. Und ich, wie gesagt, und ich glaube trotz alledem, dass Metal eine relativ wertkonservative Gemeinschaft ist. Ja. Metal ist ja eher immer more of the same. Also Innovationen sind ja da vermutlich eher nicht so einfach durchzubringen. Ne?
Ja, aber das war dann zumindest als Spitze des Eisbergs war das bei denen sicher so. Man muss auch sagen, um den jetzt noch einzuordnen, den Dimebag, der war schon ein extrem guter Gitarrist. Der hat nämlich dann einerseits diese harten Riffs wahrscheinlich letztlich erfunden und dann immer wieder dazu soliert mit einer ganz spitzen Gitarre. Und das ist, glaube ich, heute noch anerkannt, dass der ein extrem guter Gitarrist war. Also ist ein Legend, ne? War zu seinen Lebzeiten schon ein Legend. Jetzt kommt ein anderer Mann auf die Bühne, nämlich der Nathan Gale, der wurde geboren 1979, also Lukas, du bist 1979. Ja, also halt wie du. Und der war ein bisschen ein seltsamer Bursche, der war halt so ein Freak, ne? Also der war halt immer so die klassische Serienkiller-Biografie oder also immer ein bisschen verschlossen, in sich gekehrt, eher ein Einzelgänger, dann hat er offenbar, so wie man das jetzt rekonstruieren kann, hat er eine Art paranoide Schizophrenie entwickelt im Lauf seines Lebens. Also der hat dann einen imaginären Hund gehabt zum Beispiel, mit dem er gesprochen hat, oder er hat jetzt so imaginäre Freunde und man hat offenbar nie genau gewusst, was man mit dem ist. Er war auch groß, schwer und stark, also es war so ein bisschen ein Typ, vor dem sie alle immer ein bisschen gefürchtet haben. Er war dann auch beim Militär. Der Mythos würde jetzt sagen, er war im Irakkrieg und wurde dort traumatisiert. Das war aber nicht so. Er war nur irgendwie stationiert in den USA beim Militär. Er war motiviert, zum Militär zu gehen, haben mit den Anschlägen auf das World Trade Center. Das heißt, er wollte wahrscheinlich sein Land verteidigen und dann war beim Militär. Wurde allerdings dann nach ein oder zwei Jahren unehrenhaft entlassen, sozusagen vom Militärdienst. Also er hat da irgendwie in dieses System nicht reingepasst und wahrscheinlich wurde da ihm schon erkannt, dass er psychisch krank ist. Und ja, also dann war er sozusagen wieder beim Militär weg und hat sich dann mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen und war halt auch eher so ein Gesellschafts-Outsider. Und dieser Typ war ein riesiger Pantera-Fan. Also was man gesagt hat, oder was es geheißen hat, manchmal hat er tagelang und jeden Tag, den ganzen Tag lang Pantera-Platten gehört. Und also war total auch verstrickt in diese Musik. Und er hat dann im Laufe der Zeit, hat er dann den fixen Gedanken entwickelt, dass er Pantera-Texte geschrieben hat und dass ihm die von Pantera dann die Texte gestohlen haben. Was aber nicht so war. Und er hat dann zum Beispiel auch, er hatte mal die Eingebung, dass er Marilyn Manson töten sollte. Also er war wirklich irre. Und es war dann so, er kam dann mit Pantera, also er war ein riesen Pantera-Fan und er kam dann mit Pantera selber gar nicht in Berührung, sondern eher nachdem sich Pantera schon aufgelöst hatten. Aber er kam dann schon das erste Mal mit Damage Plan in Berührung. Nämlich da gab es ein Konzert von Damage Plan, das war dann auf einem anderen Level. Also Pantera haben ihre Konzerte gespielt, wahrscheinlich in Arenen von 5.000 bis 10.000 Leuten. Und dieses Damage Plan war dann halt so auf einem Niveau von maximal 1.000 in solchen Venues halt. Also es war einfach noch nicht, es hat noch nicht abgehoben und war auf einem ganz, ganz kleineren Level. Und da ist einmal bei einem Konzert in Cincinnati, ist dieser Typ dann schon auf die Bühne gerannt und ist so mal dummtuernd auf der Lichtanlage und hat irgendwas umgehauen und hat immer dumm geschrien und hat irgendwas ruiniert auf der Bühne und das hat dann also irgendwie schon einen Schaden von ein paar tausend Dollar oder Euro verursacht. Und das war aber dann so, das hat ja eigentlich jeder gedacht, naja, wurscht, Ehre halt. Ja. Und also die sind dann von der Bühne gegangen und haben gesagt, ja, wir heißen willkommen, das war jetzt unser fünftes Bandmitglied. Ja. Also man hat ja gedacht, na, die Ehre, und man hat es dann kurz anlassen. Sie haben dann nicht einmal, also sie hätten den sozusagen jetzt verklagen können auf Schadenersatz für das, was er ruiniert hat an der Anlage. Das wollten sie dann aber gar nicht, weil da waren sie dann auf Tour und waren schon weiter. Und um jetzt diesen Prozess zu lancieren, hätten sie nochmal nach Cincinnati zurückfahren können oder zurückfahren müssen, um dort vor Gericht zu erscheinen. Und das war ihnen dann zu mühsam. Und dann haben sie dann gedacht, naja, pfeift drauf.
Und warum wissen Sie, dass der das dann war im Endeffekt?
Wer Sie?
Na, die halt, je nachdem. Warum weiß man das, dass das der war, der dann später möglicherweise irgendwas verbrochen
hat? Na, weil damals halt seine Identität erhoben wurde. Also wie gesagt, es hätte ein Gerichtsverfahren geben können. Also man hat genau gewusst, wer das ist. Also okay. Das ist wahrscheinlich dann von der Security angehalten worden und dann war wahrscheinlich die Polizei dort und so weiter.
Und sie werden vermutlich halt dann immer wieder gesehen haben, ne? Wenn sie ihm angekündigt haben als zusätzliches Bandmitglied.
Nein, das haben sie nur nach dem Abend gesagt. Ach so. Also der ist ja dann nicht nachgereist in dem Sinn, aber... Also er ist einmal sozusagen schon aufgeschlagen bei der Band. Und dann dann wurde der natürlich immer irrer und dann hat ihm halt offenbar seine Schizophrenie oder seine Paranoia halt das noch mehr eingegeben, dass ihm da was weggenommen wurde. Und er hat dann offenbar in seinem Wahn, in seinem Geist den Auftrag erfahren oder den Auftrag bekommen, dass er jetzt den Dimebag Darrell, also den Gitarristen, umbringen muss oder umbringen soll. Man interpretiert da auch ein bisschen hinein, das weiß man aber nicht. Also einerseits war er vielleicht böse, weil er das Gefühl gehabt hat, also grantig auf die, weil er das Gefühl gehabt hat, sie haben die Texte gestohlen. Manche sagen auch, er war so enttäuscht, weil sie gesagt haben, dass der Dimebag vielleicht verantwortlich war dafür, dass sich Pantera aufgelöst haben und deswegen war er so enttäuscht, dass es seine Lieblingsband nicht mehr gibt. Aber hier sind wir im Bereich des Mythos.
Immer mit dem Mythos. Der Mythos ist immer super.
Ich glaube, relativ eindeutig kann man sagen, der Mann war psychisch krank, was in diesem Fall allerdings nicht als Entschuldigung gelten soll. Und dann fand das Massaker statt in der Arosa Villa, ein kleiner Musikclub in Columbus, Ohio. Und dort hat dann Damage Plan gespielt. Circa 250 bis 300 Menschen waren dort. Und da ist dieser Nathan Gale dann wieder aufgetaucht, so wie er es ja schon ein paar Monate vorher gemacht hat. Und zuerst hat er, also da hat die Vorband gespielt und da hat er dann im Hinterhof gewartet. Ist da so klar, dann zum Auto und irgendjemand von der Security ist vorbeigekommen und gesagt, was machst du da, dann hängst du so herum. Und er hat gesagt, nein, die Vorband ist mir wurscht und deswegen bin ich jetzt noch da, ich gehe erst nachher rein. Und dann haben Damage Plan zu spielen begonnen. Dann, ganz am Anfang eigentlich dieses Gigs, ist dieser Herr Gale dann mit einem Kapuzenpulli und einer Handfeuerwaffe, also gar kein Maschinengewehr sozusagen, aber eine normale Pistole, ist er dann auf die Bühne gegangen und da er die Absicht hatte, den Dimebag Darrell zu töten, also der ist von hinten gekommen, es war jetzt nicht so ein Riesengig, wo man sagt, an jeder Ecke ist er Security, also einfach hinten in den Club reingegangen, war dann in diesem Backstage-Bereich, ist auf die Bühne gegangen mit der Absicht, den Dimebag Darrell zu töten und das ist auch sofort gegangen. Also der ist hingegangen auf dem, diese fünf Schritte, also über die Bühne und hat dem in den Kopf geschossen, mehrere Male, oder ins Gesicht geschossen eigentlich. Also der wurde sehr schnell umgebracht, während er gespielt hat. Von der ganzen Sache gibt es seltsamerweise, auch das kann man sich auf YouTube anschauen, ja. Es ist ziemlich verwackelt und verwischt, aber man sieht, wie der da kommt, ja. Ein ziemlich mächtiger Mann und der hält wirklich die Pistole so wie so ein Kopf, also die eine Hand gestützt vor der anderen. Der hat wahrscheinlich irgendwie natürlich eine Schießtechnik gehabt vom Militär und der hatte die Absicht, also der wollte nicht nur den töten, gleichzeitig wollte er jetzt da kein Massaker anrichten, aber ich glaube, er hat noch nicht weiter gedacht, was dann nachher passiert, aber es sind dann natürlich, ist da so ein bisschen eine Unruhe, ist natürlich da ein Chaos ausgebrochen und dann war er dann natürlich auf der Bühne mit dieser Waffe und da sind dann andere Leute auf ihn zugekommen, was ich eigentlich seltsam finde. Als erstes ist dann nämlich der Sicherheitschef von Damage Plan, seltsamerweise haben die offenbar auf diesem Level 200-300er Clubs schon einen Security-Chef gehabt, der ist dann sofort hin und wollte den entwaffnen, was eigentlich ja schon mal ein mutiger Akt ist. Ja. Und den hat er dann auch sofort erschossen. Also zweites Todesopfer sozusagen. Und dann seltsamerweise, es war jetzt nicht einmal so, dass jetzt alle Fans da wegrennen von der Bühne, obwohl die das dann wahrscheinlich, vielleicht haben sie beim ersten Schuss noch gedacht, das ist eine Art Show-Effekt oder was auch immer. Aber dann wahrscheinlich nicht mehr. Und es waren dann wirklich zwei, drei Fans, die sind dann nicht weggerannt, sondern die wollten den auch entwaffnen. Also da war ein Typ, der ist dann vom Besucherbereich auf die Bühne gegangen und hat versucht, eben diese Waffe wegzunehmen. Und der erste wurde dann leider auch erschossen. Als nächstes wollte der Bühnentechniker was dagegen machen, der wurde dann auch erschossen. Also das war wirklich wie so ein Sniper, ist jetzt das falsche Wort, aber der ist dann halt gestanden und war dann wie verschanzt und dann hat er einfach mehrere Leute umgebracht. Er hat dann noch zwei angeschossen, die sind aber dann nicht gestorben. Und da war ich eben auf der Bühne und und irgendwie war das dann sozusagen irgendein Stillstand. Also er war dort oben und es war klar, dass es haben sich dann viele schon in Sicherheit gebracht und es waren gleichzeitig noch genug da, dass er schießen nicht können, aber er war da halt oben, er hat dann auch irgendwie so eine Geisel genommen, also irgendwie hat er dann keinen weiteren Plan gehabt, ja, weil es war ja eine irre Sache und er hat es jetzt offenbar nicht darauf angelegt, dass er möglichst viele Menschen umbringt, sondern eigentlich hat er halt diesen Dimebag erschießen wollen, was halt sein Fluch war oder seine Aufgabe, die ihm sein Kopf oder sein krankes Gehirn eingegeben hat. Und dann war er da halt oben. Und dann das nächste Bemerkenswerte ist, abgesehen davon, dass sich da Fans sofort in die Bresche geworfen haben, dass die Polizei wahnsinnig schnell da war. Also das war nach drei Minuten, nachdem es losgegangen hat, war das erste Polizeiauto da. Oder es war halt ein Polizeiauto da. Das war dann so ein bisschen der Held dieses Abends. Das war der Officer James Niggemeier. Und der ist dann durch die Hintertür reingegangen, war alleinig. Oft warten ja die Cops dann auf Verstärkung. Der ist ja wirklich alleine reingegangen und hat dann die Situation gesehen. Und da war dann gerade dieser Nathan Gale und der hat schon eine Geisel gehabt. Also da hat er dann sozusagen die Hand um die rum gehabt. Und der ist aber von hinten gekommen, der Polizist. Und dieser Nathan Gale hat ihn nicht gesehen und der war dann in relativ großer Distanz. War dann dieser Polizist, der hat dann so einen Typen, der neben ihm gestanden ist, hat gesagt, Sie sind jetzt mein Zeuge, ich muss das jetzt tun. Dann hat er angelegt und hat den in den Kopf geschossen. War getroffen und sehr mutig eigentlich. Und auch sehr ehrenhaft, weil er wollte da wirklich sicherstellen, dass die anderen wissen, dass das jetzt sein muss sozusagen. Und er hat ihn dann Gott sei Dank rechtzeitig erlegt, bevor er dann noch mehr Unheil anrichten konnte. Und ja, der hat dann... Dieser Polizist hat dann nach ein paar Monaten oder Jahren dann auch seinen Polizeidienst quittieren müssen, weil er eine posttraumatische Störung dadurch aufgerissen hat, was auch irgendwie zeigt, dass er menschlich ist. Ne? Weil wenn es da irgendwie, ja.
Ich suche sie dumm, aber schieß einmal einen Menschen. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Psychologisch gesehen. Ja, wenn jetzt rein vom Akt her ist, möglicherweise simpel, überhaupt wenn man das trainiert, aber schafft das einmal.
Ja, ich meine, das war halt eine Situation, wo man wirklich sagen muss.
Und ich meine, das hätte er daneben gehen können. Nicht? Was ist, wenn der nicht den trifft, sondern die Geisel oder was auch
aber immer. Aber in dem Fall war ja klar, dass er schießen muss. Ne? Das war jetzt rein objektiv gesehen, muss der schießen in dem Moment.
Eigentlich in Retrospektiv war es vernünftig, dass er das gemacht
vernünftig,
hat.
Vernünftig, genau. Ja, du kannst ja genauso gut sagen, ich gehe jetzt nochmal aus und warte auf Verstärkung. Oder
ja, dann, was ja, ist, dann wenn dann noch drei weitere sterben,
Tote und
ja,
dann
war es noch dicker. Ne? Es ist ja. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, ich weiß nicht, ich denke mir, das sucht sich deppert, ja, in diese ganzen Filme, das schaut alles so easy cheesy aus, bang bang, ja, und der ist tot, aber in Wirklichkeit macht er es einmal.
Also ja. Für den war es definitiv so, also was ja aus menschlicher Sicht für ihn spricht, also dass er das sozusagen nicht ganz cool weggesteckt hat. Und ich finde es auch irgendwie cool, dass er zuerst so und sagt, zuschauen, das muss jetzt sein. Ne? Also,
naja, der muss sich auch absichern, nicht? Überleg einmal, was jetzt schießt der und dann geht's los. Hätte es nicht eine andere Möglichkeit geben, pipapo, ja, dann steht der vielleicht da irgendwie im Kreuzfeuer der Kritik, wie auch immer.
Also dieser irre Fan wurde dann Gott sei Dank neutralisiert, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, also sehr, sehr brutale Geschichte, die man sich seltsamerweise eben im Internet anschauen kann. Ich finde irgendwie das Drumherum ein bisschen bemerkenswert. Also eigentlich, dass eben dann dass nicht alle wegrennen sind sozusagen. Das ist vielleicht auch so ein Metal-Fan-Ethos, dass ein paar versucht haben, den jetzt irgendwie auszuschalten. Ja, und das ist halt dann seltsamerweise, Günther, du würdest sagen bizarrerweise, ja. Hat da dann jemand aus seinem riesen Fantum dann eigentlich seinen großen Helden dann getötet. Ja? Das ist ihm halt der Wahnsinn eingefallen.
Ich habe da mal gelesen, die Geschichte von dem Techniker, dass der versucht hat, den Dimebag irgendwie zu retten oder hat irgendwie erste Hilfe geleistet, was auch immer, und hat dann den Täter währenddessen noch angeschrien. So quasi, was machst du da? Schau, was du da für einen Scheiß machst. Ne? Und er hat dann sofort erschossen.
Ja.
Also er hat sogar währenddessen, während du dem hilfst, dem Opfer, noch mit dem geschimpft. Das ist ja dann nochmal eine höhere Stufe, ne? Dass du wirklich keine Angst hast in dem Moment, oder weiß ich nicht, wie das funktioniert.
Ich glaub, du denkst gar nicht. Du handelst, glaube ich, eher instinktiv vielleicht. Ja. Also ich würde da auch niemandem einen Vorwurf machen, der da flüchtet. Und genauso wenig kannst du jetzt sagen, was war das für ein Noah, dass der jetzt auf den Zugang ist.
Ja, ja, klar.
Das ist, glaube ich, eher, das ist, weiß ich nicht, halbe Sekunden, ja, das ist Instinkt. Entweder gehe ich dort zu und versuche mein Bestes zu tun oder ich traue mich um und schaue, dass ich rauskomme. Schlimm.
Ja, ja, aber dann hingehen, helfen und den noch anschreien
extra. Ja, das kann ich noch,
das kann ich mir nachvollziehen. Warum? Das ist ja das Allerärgste.
Nein, das glaube ich schon. Das ist, glaube ich, auch, du hast Adrenalin ohne Ende und dann schreist du ihn wahrscheinlich an und fällst ihn an und sagst, Wappler, was auch immer, ja, du Trottel. Und was tust du überhaupt? Ja,
du sprichst schon dein Gebet in dem Moment.
Ne? Aber im Endeffekt, glaube ich, das meine ich. Ich glaube nicht, dass das eine großartig bewusste Sache war, dass er den angeschrien hat, sondern das war einfach... Ich denke mal, das ist aus der Situation eher ein reflexartig instinktives Verhalten einfach. Mhm. Ja. Das weiß nicht, geht dann vielleicht auch oft selber so, wenn man irgendwo in Stresssituationen kommt, dass man dann einfach anfängt zum Schreien. Ja. Also jetzt wurscht, in was für eine Art und Weise. Ja. Der eine schreit nur, und der andere sagt halt, du Trottel.
Mhm. Ja. Ja, klar. Ja.
Also ein Fan hat sich gegen seinen großen Helden gewarnt. An wen erinnert euch das?
John Lennon,
Mark Chapman.
Die Geschichte gibt es vielleicht noch öfter, vielleicht, ja? Wenn wir sowas noch hören. Möglicherweise.
Gut, aber jetzt War, gell? Weißt du, was noch arg ist? Es ist praktisch wie John Lennon, finde ich. Und weißt du, was jetzt echt hart ist? An welchem Tag ist es, glaube ich, passiert?
Am 8. Dezember?
Jawohl.
Nö, echt jetzt doch?
Am 8. Dezember, genau wie John Lennon. Ja, jetzt gibt es noch zwei Epiloge zu der ganzen Sache. Nein, drei eigentlich. Jetzt ist das Verbrechen begangen. Es gab dann ein sehr bemerkenswertes Begräbnis. Das war nach seinem Tod relativ bald, klarerweise. Und da sind viele Prominente aufgelaufen. Es waren nämlich von Kiss waren zwei da, Gene Simmons und noch ein anderer, nicht der Ace Frehley. Und es war auch Eddie Van Halen dort. Und der hat dort eine Rede gehalten und dann jetzt wirklich das Wildeste. Also der war der größte Eddie Van Halen-Fan aller Zeiten, dieser Dimebag Darrell. Und Eddie Van Halen hat zunächst eine Rede gehalten. Das kann man sich im Internet anschauen. Er ist komplett angewaschelt. Also der war, er hat ja dem Alkohol zugesprochen und das sieht man in diesem Moment sehr deutlich. Aber er war natürlich trotzdem bewegt und er hat dann... dem Dimebag Darrell hat er seine Gitarre, und zwar nicht irgendeine, sondern seine Hauptgitarre hat er dann in den Sarg gelegt.
Diese rot-schwarze ist das, oder?
Die ist, ich weiß nicht, ob es rot-schwarz ist oder ob es nicht eher gelb ist.
Ich glaube, gelb ist, aber ich bin mir nicht sicher. Ich überlege gerade.
Und die hat er ihm dann in den Sarg gelegt. Und dann sein Bruder hat gesagt, wenn ihm jemand gesagt hat, wenn du tot bist, legt er der Eddie Van Halen seine Gitarre in den Sarg, hat er gesagt, bitte bring mich sofort um. Also das war daher eine wichtige Geste wahrscheinlich.
War der Sarg nicht sogar ein Kiss-Sarg?
Nein, dort waren beim Begräbnis der Gene Simmons und der Zakk Wylde. Okay. Und er wurde also durch diese Gitarre von Eddie Van Halen, hat sich dieser Van Halen-Kreis sozusagen geschlossen. Und er wurde in Kiss-Kleidung beerdigt und außerdem wurden ihm den Sarg gelegt, neben dieser Gitarre, ein Sechserpack, Whisky, Weed, Gras, Comichefte und eben die Gitarre vom Eddie Van Halen. Und es wurde bei seinem Begräbnis wurde gespielt von Kiss, dieses Lied Cold Gin. Kennst du das?
Nein.
Saliert von der ersten Kiss-Platte. Nicht aufregend, aber ich spiele es jetzt trotzdem, weil zur Ehre von Dimebag.
Ich habe den Dimebag mit Duschbag verwechselt.
Und das war einer der emotionalsten Gesten des Rock'n'Roll. Was geschah nachher noch? Ja, ein paar Jahre später ist dann dieser Schlagzeuger, der Vinnie Paul, hat er dann wieder eine Band, die war aber nicht wirklich erfolgreich oder gar nicht. Der ist dann relativ jung an einem Herzinfarkt gestorben, wahrscheinlich aufgrund seines ungesunden Lebenswandels. Also er war nicht nur wahrscheinlich den Drogen zugeneigt, er war auch adipös leicht. Und dann der Epilog. Phil Anselmo war ja da schon lange nicht mehr dabei. Vor kurzem gab es noch eine Pantera-Geschichte in Österreich, könnt ihr euch erinnern?
Vor zwei Jahren. Abgesagtes Konzert.
Hat ein Konzert abgesagt, ja.
Musste er.
Musste?
Ja. Warum musste er?
Der Phil Anselmo ist ein bisschen ein Problembär. Ja, man, es gibt da so eine Anekdote, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, dass er irgendwo gespielt hat. Ich frage mich nicht mehr wo. Ja, und dann ist er halt rausgegangen und hat White Power gegrölt. Ja. Und als man ihn dann quasi konfrontiert hat, hat er gemeint, ja, das war ein Scherz, er hat so viel Weißwein vorher getrunken. Ah, ja.
Genau.
Nein, also der Phil ist ein bisschen, nein, ich weiß nicht.
Ja. Nein, das war ja der Auslöser. Also der hatte, wann war denn das Konzert? Das war jedenfalls nicht vor 2 Jahren, sondern das war vor 10 Jahren oder so.
Nein, ich rede jetzt von dem abgesagten Österreich-Konzert. Das war ja relativ...
Nein,
relativ,
also der Vorfall. Also da ist er ja am Ende eines Konzerts ist er rausgegangen und dann hat er einen Hitlergruß gemacht und hat dann White Power geschrien. Ja? Also dieser Schlachtruf der weißen Herrenrasse, vermeintlich. Ne?
Ich sage schon aufgefallen, dass die meisten weißen Herrenrassen-Menschen eigentlich die vollen degenerierten Gnome sind. Ja,
ja, dieses Konzert, wo er den Hitlergruß macht und White Power schreit, das war 2016 schon. Und das war eigentlich irgendwie kein Geheimnis. Das war, also auf YouTube war das schon immer. Also das war natürlich eher abstoßend.
Ja, wobei, ich glaube, das war nicht nur das erste Mal, das war, ist ja immer wieder laufend.
Ja, ja, das, also diese White Power-Aussagen in die Richtung hat es von dem schon immer gegeben. Also das war, glaube ich, der war relativ eindeutig zu verorten. Also diese Geschichte, die man sich übrigens auch im Internet anschauen kann, da hat er im White Power geschrieben und genau wie du sagst, da hat er gesagt, ja, das war so ein Insider-Joke. Ja, ne? Wir haben so eine Weißwein gekommen hinten und dann haben wir das
ja
gemacht. Ne?
Jeder, ja, der, wie soll man sagen, ja, derjenige, der noch nie White Power geschrien hat und in Wirklichkeit den weißen Spritzer wollte, ja, der werfe den ersten Doppler.
Genau, so wie die 3 Bier. Und ja, und dann ist dieses Video rausgekommen und dann hat zuerst Rock am Ring gesagt. Also das Ganze war, wann war das? 2023. In Wien hätten sie gespielt, glaube ich, im Gasometer oder im Open Air Arena. Ja.
Grundsätzlich wäre es keine kleine Location gewesen und grundsätzlich ist der Vorverkauf gut angelaufen.
Es war jetzt...
es ist immer so eine Sache.
Das war natürlich jetzt nicht mehr Pantera, weil das waren hauptsächlich diese beiden Abbott-Brüder. Aber es war halt da viel Anselmo dabei, aber sonst keiner aus der Originalbesetzung.
Ja, was war denn das? Down, oder? Ist das unter Pantera gelaufen? Oder
ja,
unter,
ich glaube schon, aber sie haben immer gesagt, eigentlich ist es jetzt so eine, wir sind jetzt nicht mehr Pantera, aber es ist so eine, wir wollen irgendwie den Spirit hochleben lassen und so weiter. Also wie so eine Hommage-Show sozusagen. Ja, und das hat sich ganz gut anlassen und dann wurde es abgesagt. Damals ein bisschen ein Politikum. Ich weiß nicht. Also,
jetzt sind wir wieder dort. Ne?
Ja, man ist halt immer wieder
landet voraus dort. Voraus eilender Gehorsam, ne? Irgendwo.
Ja, Freiheit der Kunst, Kunst und Künstler, ich weiß nicht. Das ist, man tut es halt schwer.
Manche haben sich in Morrissey angeschaut. Mhm.
Genau.
Ich war halt nicht da, ja, aber...
diese... Ja, gerade bei den britischen Künstlern gab es immer wieder so Kokettieren mit Nazi-Geschichteln oder mit Nazi-Style, so angefangen von David Bowie, ja, und Morrissey. Ja,
Stones alles schon, ne? Stones, ja. Kiss Moon, ja, schon die 60er Jahre ist das losgegangen.
Noch ohne Boden, glaube ich. Ne?
Ja, Sex Pistols, Detto, ja, die ganze Punk-Szene, es ist genau. mit Hockenkreis, Ohrenbinden und mit Umgerät, ja, und haben Champagner geschlürft bei den ganzen New Romantics.
Es geht also, ja um den Kontext halt dann auch.
Ja, ne? Wobei also, es ist, die Wahrheit ist, dass... Ich sage es jetzt vorsichtig, da begibt man sich immer permanent auf dünnes Eis. Ja. Das ist ein sehr gefährliches Pflaster mit Landminen durchzogen und vielleicht zurück wieder zum Anselmo. Ich weiß ja damals, dass der Anselmo, glaube ich, wenn ich mich erinnern kann, wurde ja, ich sage es jetzt bewusst so, gebeten, und gebeten ist es wahrscheinlich sehr höflich, dass er eben nicht zum Begräbnis kommt von Deinbeck, weil die zwei sich ja Mörder zerstritten haben. Ne? Und der Anselmo ja ziemlich deppert über den Deinbeck herzogen ist.
Ja, das ist auch so eine Ebene der ganzen Sache. Ja, er wurde gebeten, dass er nicht kommt. Die waren wirklich zerstritten. Und es ist kurz vor diesem Shooting, hat es ein Interview gegeben mit Phil Anselmo, wo er gesagt hat, naja, der Deinbeck, dem sollte mal jemand ordentlich einen aufs Maul geben.
Ja,
also und das ist ja ein paar Wochen vor diesem Shooting erschienen. Zufall? Ich glaube nicht. Nein, wird wahrscheinlich nur Zufall gewesen sein. Ja. Aber ist halt so, also das ist sicher ein richtiger Ungustl. Und wenn man schon sagt, man möchte sowas verbieten, bietet sich natürlich bei so einer Show von Pantera natürlich sehr gut an. Ja? Also das ist jetzt, ja, das ist halt was anderes als der Karajan war. Ne? Also, wobei, das die Nähe zu der ganzen Geschichte gibt es natürlich in beiden Sachen. Ne? Aber mein Herz sagt irgendwie, dass es schon okay war, dass wir die nicht spielen lassen können. Aber natürlich, das rational durchgedacht ist natürlich jetzt nicht so leicht. Aber wir werden das jetzt auch nicht lösen können, diese ganze Geschichte. Aber war jedenfalls, wenn man sich erinnert, war eine ein bisschen eine Sache. Also es ist doch breit diskutiert worden in Österreich eigentlich damals, ob das jetzt gescheit ist oder nicht.
Ja, das war definitiv. Nicht? Weil, wie gesagt, auf der einen Seite, was wir immer schon wieder diskutieren, nicht? Müsste man doch ja die Person oder den Künstler von der Kunst trennen können.
Pass auf,
ja.
Da hat man ein kluger Philosoph namens Liesmann hat gesagt, eine schöne Lösung für die ganze Sache ist, dass man es tendenziell schon machen muss, denn das Kunstwerk ist ja, weiß ja oft mehr als der Künstler.
Ja.
Ja? Nur das ist halt beim Pantera-Lied
ein bisschen schwieriger.
Das ist halt leichter bei irgendeiner Oper von Wagner zu sagen, ja, das Kunstwerk weiß mehr als der Künstler, aber halt bei irgendeinem Metal-Geschauter ist das halt dann schwerer zu trennen. Ne? Ja, ich glaube, diese Diskussion brauchen wir jetzt da nicht weiterzuführen.
Das sprengt den Rahmen, glaube ich.
Das heißt, wir würdigen jetzt hier noch einmal die Gitarrenarbeit von Dimebag Darrell. Er war einer der Großen. Was spielen wir jetzt für ihn? Günther, du bist ja ein Metalhead.
Keine Ahnung. Irgendein
schönes Pantera-Lied sucht jetzt noch zum Schluss aus.
Ich war nie ein Pantera-Fan, muss ich mir raten. Ja, deshalb bin ich da jetzt sehr, sehr im Zugzwang.
Pass auf, ich weiß jetzt. Jetzt liegt er am Friedhof und wir spielen das Lied Cemetery Gates.
Von den Smiths?
Ja.
Sondern?
Na, von Pantera halt, ne?
Ach so, Entschuldigung. Man liegt auf
Smith
der Hand, ja.
Smith kannst du immer aufhören.
Smith kannst du immer, ja, das wurscht gar nicht mehr.
Na gut, was spielen wir beides?
Cemetery? Nein, ich glaube, nein, lassen wir das aus. Lassen wir das Miss aus.
Bleiben wir bei Pantera.
Bleiben wir bei Pantera, ja.
Okay.
Wir können Pet Cemetery von The Ramones spielen.
Also wir spielen jetzt Cemetery Gates von Panteras Abschluss.
Is this some conspiracy? Crucified.